Willkommen bei Karriere und Bewerbung, dem Podcast für Führungskräfte und ambitionierte Berufstätige. Mein Name ist Tanja Hermann-Hursek, ich bin Karriere- und Bewerbungscoach und ich begleite Sie als Führungskraft, den nächsten Schritt in Ihre berufliche Zufriedenheit zu gehen. Hier bekommen Sie wertvolle Impulse zu Bewerbung, Führung und den nächsten Karriereschritt. Direkt, praxisnah und auf den Punkt mit ganz viel Erfahrung aus dem HR-Bereich. Lassen Sie uns direkt starten. Heute habe ich Dr. Sabrina Zeppelin im Gespräch und da hat Restart gleich zwei unterschiedliche Bedeutungen. Einmal, Sabrina hat mit 47 Restart gegründet und Restart ist ein Unternehmen, was Menschen dabei begleitet, tatsächlich Neuorientierung richtig professionell anzugehen. Seien Sie gespannt, was Sabrina alles schon gemacht hat, was ihr geholfen hat und wie Restart die Unternehmen auch aus HR-Sicht unterstützt.
Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Herzlich willkommen in einer neuen Episode und heute habe ich dabei Dr. Sabrina Zeppelin, die tatsächlich in unterschiedlichsten Unternehmen schon unterwegs war und das neueste Unternehmen, was sie gegründet hat, heißt Restart und Restart hat sie mit 47 nochmal gemacht. Von daher passt das super zusammen, finde ich. Liebe Sabrina, du warst 6 Jahre bei BCG, du warst 12 Jahre bei Otto und da hast du schon mit dem Thema KI dich beschäftigt, unter anderem als Vice President Business Intelligence und Managing Director und du hast dann die Geschäftsführung von Xing übernommen und du bist bei verschiedenen Equities auch im Beirat, also du bist wirklich Multitasking unterwegs. Ich habe dich tatsächlich als sehr strategisch wahrgenommen und kennengelernt und eine absolute Schnelldenkerin. Und überrascht hat mich dann auch, dass du auch noch Honig produzierst. Als ich mein erstes Glas Honig von dir geschenkt bekommen habe, was sehr lecker ist. Und dann habe ich mir gedacht, Sabrina ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Scanner. Sie ist überall ganz schnell tief mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Sabrina.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und so ein bisschen zutreffend wahrscheinlich mit dem Scanner.
So, du bist so schnell in so vielen unterschiedlichen Themen. Also ich finde, das macht total Spaß, sich wirklich mit dir auch auszutauschen. Und ich habe mir gedacht, du bist ja jetzt echt schon Spezialist, was Podcasts betrifft. Und dann dachte ich, wir fangen einfach mal ganz anders an. Also wenn wir deine beste Freundin über deine Stärken im Umgang mit Veränderungen fragen, was würde sie über dich sagen? Weil du hast ja echt schon viel mitgemacht.
Ja, wahrscheinlich würde sie sagen, dass ich wahnsinnig gut im Treffen von Entscheidungen bin. Das ist sie nämlich nicht.
Wie du das
also ich bin machst. Absolut kein Zauderer und ich kann das überhaupt nicht haben, wenn Dinge so wabern und schweben. Und mein Opa war jemand, der hat immer gesagt, alright, dann ist das jetzt so. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen was von mitgenommen. Und ich mag einfach gerne reine die Dinge und Entscheidungen treffen, auch wenn sie manchmal falsch sein können. Und bin eher so ein Flucht nach vorne Typ. Und das tut mir in Veränderungen wirklich gut.
Das finde ich super. Wie machst du das? Also wenn jetzt jemand sich fragt, so, ja, ist ja schön und gut, aber wie macht ihr das? Also welche Synapse schmeißt du an, dass du einfach sagst, so, mache ich jetzt?
Also ich glaube, ich mag tatsächlich sehr, sehr gerne Dinge so strukturieren. Also mir fällt es relativ leicht. Also ich habe als Kind schon immer irgendwie Spielzeug irgendwie, keine Ahnung, Lego nach Farben sortiert oder so komische Sachen gemacht.
Du bist ja keine Jungfrau, glaube ich, ne?
Und ich mag das gerne, so Dinge auszusortieren. Und ich glaube, tatsächlich fällt es mir recht leicht, irgendwie mir eine Liste zu machen, pro, contra oder wirklich einmal für mich so analytisch auszusortieren. Und ich treffe dann doch im letzten Moment die Entscheidung aus dem Bauch. Das habe ich so über die Zeit gelernt. Mein Lieblingstrick ist tatsächlich ja, wenn es mir wirklich mal schwer fällt, eine Münze zu werfen. Und dann in dem Moment, wo es fällt, einmal in mich reinzuhorchen.
Super.
Es fühlt sich das jetzt gut an oder nicht? Und ich zwinge mich dann aber auch irgendwann die Münze zu werfen. Also ich mag nicht cool. So gerne Sachen so lange mit mir rumtragen, weil ich merke, das blockiert mich.
Super. Also ich glaube, du hast gesagt, viele Sachen auszusortieren. Ich glaube, das ist auch echt tatsächlich nochmal ein Unterschied. Wenn ich nämlich die Wahl habe zwischen 1001 Möglichkeit, wird es ja einfach auch nicht besser. Und dann tatsächlich mal hinzugehen, zu sagen, so ich sortiere jetzt einfach mal Sachen aus, die nicht in Frage kommen, finde ich eigentlich auch nochmal echt eine ziemlich ziemlich gute Idee, wie ich das auch nochmal auf meinem Schreibtisch machen kann. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das kommt schon aus der Kindheit? Du hast gesagt, ich habe schon Lego sortiert. Noch irgendwas anderes, wo du sagst, so das hat so deinen Weg bestimmt?
Ja, im Nachhinein interpretiert man natürlich alles Mögliche da rein. Aber es gibt vielleicht so zwei Dinge. Das eine ist, dass ich als Kind schon einen wahnsinnig starken Unabhängigkeitsdrang hatte. Mhm. Also das war für mich immer klar, ich will das selber machen, ich will das alleine machen. Ich habe damit meine Eltern in den Wahnsinn getrieben. Und das hat schon wahrscheinlich ein Stück weit vorbestimmt, dass ich irgendwann gründe. Also ich bin mit dem Studium fertig geworden 2001, als wir gerade durch so eine Phase kamen, wo ganz viele Internet-Startups gegründet wurden, und leider war es dann aber irgendwie zu spät, als ich fertig war. Da platzte gerade die Blase und ich bin heilfroh, dass ich weder was gegründet habe, noch damals in ein Startup eingestiegen bin. Das hätte vielleicht damals dann auch schiefgehen können. Wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen, dass es schiefgegangen wäre, aber trotzdem habe ich mich dann dagegen entschieden. Und das hat mich aber irgendwie mein ganzes Berufsleben begleitet, dass ich immer dachte, ich will was Eigenes machen. Und jeder Chef musste ein bisschen unter meinem Unabhängigkeitsdrang leiden. Sehr also das cool. ist das eine. Und das andere ist, dass ich wahnsinnig viel Neugier mitbekommen habe von meiner Familie. Also ja, ich liebe zu lernen und ich liebe auch Rätsel zu lösen. Also das ist das, was ich mit meinem Vater, meinem Großvater rauf und runter gemacht habe. Und ich glaube, dass das auch was ist, was einem im Berufsleben sowieso, aber vor allen Dingen als Gründer hilft, eben diese Neugier und immer zu gucken, was kann ich lernen, was gibt's da Neues, und auch Spaß dran zu haben, wenn Dinge mal nicht funktionieren, weil man was gelernt hat. Und diese Resilienz, die hilft einem unglaublich, wenn man einfach das Gefühl hat, immer einfach sein Feld zu erweitern, indem man lernt, und nicht das Gefühl hat, oh, ich bin hier irgendwie gescheitert, weil irgendwas nicht funktioniert hat, sondern es war eine tolle Lernerfahrung.
Ja, das finde ich super, weil also momentan wabert ja permanent durchs Netz, Ü50 wird nicht mehr eingestellt und viele denken, die haben keine Lust mehr zu lernen. Und ich glaube, wir sind da gute Beispiele. Bist du schon 50? Nee, bist du schon 50?
In ein paar Wochen.
Okay, alles klar. Doch, Jungfrau?
Reden wir nicht drüber.
Also ich bin schon über 50 und trotzdem macht mir Lernen total viel Spaß und ich finde das total wichtig. Und ich kenne so viele, die wirklich auch über 50 sind und sagen so, KI, super, her damit, lass mich da mal gucken, was man alles damit machen kann. Und ich glaube, das liegt nicht an über 50, sondern es liegt am Mindset. Und viele sind ja irgendwie unzufrieden im Job und häufig wissen sie aber auch nicht so genau, was ist mir eigentlich wichtig? Also wie würdest du sagen, wie sehr hängen Unzufriedenheit im Job und fehlende Wertearbeit tatsächlich zusammen?
Ja, ganz wichtig. Also ich glaube, also das zeigen Studien und das zeigt auch meine eigene Erfahrung, das Allerwichtigste für Jobzufriedenheit ist ja ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, ich komme hier nicht einfach jeden Tag hin und egal, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, eigentlich würde die Welt auch nicht zusammenbrechen, wenn ich nicht da bin, sondern das Gefühl, dass ich einen echten Unterschied mache mit dem, was ich tue, oder dass ich zumindest das Gefühl habe, ich kann meine Stärken einsetzen und mache etwas Wertvolles und Sinnstiftendes mit dem, was ich tue. Und das muss jetzt nicht gleich die Welt retten sein, sondern es kann einfach ein wertvoller Beitrag sein, den meine Kolleginnen und mein Chef wertschätzen. So.
Ja.
Und das ist aber etwas, was ja ganz oft nicht so ist. Also gerade der Aspekt Chef oder Chefin ist ja häufig das, was dazu führt, dass Menschen über eine lange Zeit unglücklich, unzufrieden sind und letztendlich auch ein Unternehmen verlassen, für das sie vielleicht mal wegen der Vision des Unternehmens, wegen der Produkte oder auch einer tollen Rolle gekommen sind. Und ganz oft ist es ja so, dass dann schon die unmittelbare Führungskraft über Micromanagement, über fehlende Wertschätzung einem dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit nimmt. Ja. Ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist. Aber es können natürlich ganz, ganz viele Aspekte sein. Mhm. Ne? Manchmal sind es auch Rahmenbedingungen, die einfach nicht passen. Es ist ein Konflikt unter Kollegen. Mhm. Und ich habe das immer wieder gesehen, auch in Marktforschung, die wir in meiner Zeit bei Xing gemacht haben. Jetzt, wenn ich mit Menschen spreche, dass Menschen sich ja teilweise so lange quälen in Jobs, die einfach nicht passen und sich einfach nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, da kann es helfen, einerseits wirklich sehr systematisch sich mal all diese Faktoren anzuschauen, die zu Jobzufriedenheit führen, und sich da wirklich mal auch strukturiert ein Bild zu machen, weil manchmal ist es nur so dieses Bauchgefühl, weil man weiß gar nicht, was es ist. Und da mal tiefer reinzugehen, ist etwas, was wir tatsächlich in so Situationen, wo es darum geht, bleiben oder gehen, dann auch machen mit Kandidatinnen und Kandidaten. Und vielleicht sich auch einfach mal die Frage zu stellen und sich etwas zu überlisten, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich dann eigentlich bleiben?
Genau. Das finde ich auch, das finde ich immer ein super Satz. Also, ne, ich frage dann auch immer, also wenn Sie jetzt im Lotto gewonnen haben, ne, mehrere Millionen, wie auch immer, Sie brauchen eigentlich nicht mehr arbeiten, was würden Sie tun? Die meisten Menschen sagen dann ja erstmal Auto kaufen, Haus kaufen, reisen und so weiter. Und dann sage ich immer so, okay, wir spulen mal 6 Monate vor, das haben Sie alles gemacht, was ist es denn noch? Und erst dann kommen verschiedene Ideen, weil ganz häufig ist es erstmal so, oh, kann ich mir gar nicht vorstellen und ich würde irgendwie alles Mögliche machen, aber irgendwann kommt ja so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich viel gereist, jetzt habe ich alles, was ich sonst so brauche. Was ist es denn, wofür ich dann tatsächlich antrete und was ist es, was mich wirklich zufrieden macht? Und ich finde es immer wieder unglaublich. Ich mache auch viele Kurzcoachings auf diesen Karrieretagen und wenn du die Leute fragst, die können es dir im ersten Moment erstmal gar nicht sagen. Und das ist häufig so, die Geschichte einmal anzustoßen und zu sagen, so, was ist es denn wirklich? Und da mal genau hinzuschauen, was ist es denn, was mich unzufrieden macht? Und das ist ja auch, ne, wenn wir bei Restart die Kandidaten haben, mal wirklich zu fragen, so, was wäre denn ein super Job? Also, was ist denn das, was du wirklich gerne machst? Und da mal hinzuschauen, was ist mir wichtig? Was kann ich eigentlich, was kann ich gut und was will ich auch davon? Das trauen sich irgendwie total viele nicht, tatsächlich drüber nachzudenken.
Ja, also ein Satz, den ich mir immer wieder sage und der mich tatsächlich auch, also passt vielleicht auch ein bisschen zu meinen schnellen Entscheidungen, der mich immer wieder prägt, ist so das Love it, change it or leave it. Und ich glaube, gerade in dem Kontext ist es total spannend, sich das einmal zu fragen, zu sagen, so gehe ich wirklich montags richtig gerne ins Büro oder in mein Homeoffice. So mag ich das wirklich, was ich da tue? Und wenn nicht, kann ich irgendwas verändern? Und die Frage ist ja, es muss ja auch nicht immer gleich der Jobwechsel sein. Vielleicht kann ich ja auch irgendwas an der Art, wie ich rangehe, an meinem Aufgabenspektrum, an irgendwelchen Rahmenbedingungen was ändern, in Teilzeit gehen, ich weiß nicht was. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was ich ja auch im Job vielleicht verändern kann. Aber wenn ich dann merke, es lässt sich nicht verändern. So mein Umfeld, meine Führungskraft lässt das nicht zu. Dann finde ich, egal wie der Arbeitsmarkt ist, egal wo man steht, dann ist es wirklich an der Zeit, auch was zu verändern. Ja. Denn dafür verbringt man ja viel zu viel Zeit im Job.
Absolut.
Als dass man also
Ich habe dazu einen Podcast aufgenommen, Jobcrafting nennt sich das ganze Jahr. Mhm. Das heißt, tatsächlich, ne, sich selber mal zu überlegen, es muss nicht gleich immer der neue Job sein. Aber vielleicht merkt man auch, ich sage mal, Vegetarier am Schlachthof, meistens schlechte Idee. Also ne, da mal überlegen, was ist es denn, was mich wirklich stört? Und am Vegetarier am Schlachthof kannst du schlecht was ändern, da musst du wirklich gehen. Aber vielleicht gibt's da einfach Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das fände ich irgendwie nochmal. Oder auch mit Kollegen sprechen und sagen, also eigentlich finde ich den Bereich total klasse. Und ein anderer sagt so, Gott sei Dank kommt mal jemand und spricht mit mir. Also das ist ja wirklich, sprechende Menschen kann geholfen werden und ganz häufig ergeben sich da ganz neue Lösungen.
Ja.
Mit welchen schwierigen Glaubenssätzen bist du denn so unterwegs? Was war denn so dein hartnäckigstes, wo du sagst so, oh, das habe ich gemerkt, ist auch echt nicht so einfach. Und was hast du getan?
Ja, also tatsächlich habe ich lauter positive Glaubenssätze zum Glück irgendwie so mitgenommen.
Das wärst auch nicht da, wo du bist. Aber,
ja, also Love and Change, Liebe ist einer davon. Oder ja, also ich glaube ja eher, dass das Glas immer halb voll ist. Ich habe so einen, der tatsächlich so einige Coachingstunden bei mir gefüllt hat. Den kann ich gar nicht jetzt in so ein Sprichwort packen, aber so das Thema, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss alle Probleme lösen, die mir vor die Füße fallen und nur ich kann sie lösen, sonst kann sie keiner lösen. Und das ist was mich so an unterschiedlichen Stellen immer wieder auch vor Herausforderungen gestellt hat. Also einmal natürlich rein zeitlich, ne? Also wenn man das Gefühl hat, man ist einfach für jedes Problem dieser Welt verantwortlich, dann, also ich bin natürlich auch in unserer Hausgemeinschaft Hausverwalter, ich bin natürlich in der Kita Elternratsvorsitzende gewesen mit einem Vollzeitjob und natürlich, welches Ehrenamt auch immer, also sozusagen, ich nehme es, weil ich das Gefühl habe, das kann auch ich am besten und nur ich. Und das gemeint ja meistens will es ja auch sonst keiner. Es ist ein Thema von Zeit und Grenzen setzen. Das ist aber auch ein Thema, dass ich in der Vergangenheit manchmal auch in Konflikte reingegangen bin, die gar nicht meine waren und mir Schuhe angezogen habe, wo ich dann mitten in der Schusslinie stand und es eigentlich ganz unnötig gewesen wäre. Und das hat wirklich lange gebraucht für mich, oder ich muss mir es wirklich immer noch sehr bewusst machen, was sind Kämpfe, die es wirklich wert sind zu kämpfen, was sind Probleme, die es wert sind, von mir gelöst zu werden, oder kann das nicht auch jemand anders, vielleicht sogar auch besser, und ja, welche Probleme müsste ich liegen lassen, wenn ich jetzt dieses eine Problem löse, ne?
Und ja. Ich finde es super. Also ich glaube, das ist echt was, wo Führungskräfte einfach auch nochmal den Mitarbeitern Wertschätzung weitergeben können, nach dem Motto, Mensch, du bist doch der Spezialist, ne? Kannst du das nicht mal in Angriff nehmen? Dafür muss ich jetzt nicht irgendwie, ne, das andere Thema irgendwie liegen lassen. Und ich glaube, das ist häufig was, wo Führungskräfte sich wirklich total schwer tun. Ich hatte auch verschiedene Führungskräfte, als ich Personalleiterin war. Die habe ich dann gefragt, ja, aber kann das nicht Frau so und so, Herr so und so machen? Nee, habe ich gesagt, ja, hat es denn schon mal ausprobiert? Nö. Sag ich, ja, dann wäre es ja vielleicht mal ein Versuch wert, auch Sachen irgendwie zu delegieren und zu sagen, so einfach mal probieren. Ne? Aber das fällt, glaube ich, echt vielen schwer. Die haben dann gleich wieder den Affen auf der Schulter, anstatt ihn loszuwerden.
Also jetzt, was da, glaube ich, hilft vielleicht auch an alle, die dieses Thema haben. Es hilft ja immer so schön, so mentale Anker zu haben. Und ich hatte ein Coaching, das ist bestimmt, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht 20 Jahre her gefühlt mindestens. Und ich habe das so präsent immer noch vor Augen. Meine Coach hatte so einen Stapel Moderationskarten in unterschiedlichen Farben, schön in so einer Box sortiert. Die hat sie genommen und auf den Boden geschmissen und hat gesagt, ich geh mal kurz raus und hol mir einen Tee. Wenn du auch einen möchtest, sag Bescheid. Und dann saß ich da 5 Minuten in dem Raum mit diesen Moderationskarten. Ich habe ja erzählt, wie gerne ich Lego nach Farben sortiert habe. Also dieser Impuls war so stark, die aufzuheben und schön wieder sortiert in diese Kiste zu tun. Und ich musste mich wirklich zwingen zu sagen, ich habe die nicht runtergeschmissen, das ist nicht mein Problem.
Wahnsinn. Ja, mega, sehr cool. Also manchmal sind das, und das sind ja jetzt, also das ist eine mega coole Intervention und so easy. Also manchmal sind es Kleinigkeiten, die einem das wirklich vor Augen halten, wo man sagt so, Wahnsinn, das hat echt was mit mir gemacht. Blöde Moderationskarten, einmal auf den Boden geschmissen und schon bist du das Thema los. Wir zwei wissen ja, wie wichtig tatsächlich Netzwerken ist. Wann hast du denn angefangen, so dein Netzwerk anzuschmeißen?
Also bewusst habe ich das nicht gemacht, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich rückblickend, wenn ich jetzt so gucke, welche Kontakte ich jetzt heute auch in unterschiedlichsten Richtungen noch nutze, wahrscheinlich im Studium. Das ist jetzt in dem Sinne kein bewusstes Netzwerken gewesen, im Sinne von, ich baue jetzt einen Kontakt zu jemandem auf, den ich vielleicht später nochmal brauchen werde. Mhm. Ne? Sondern es ist eher eine Frage von Interesse an Menschen. Also auch da kommt die Neugier rein. Ne? Interesse an anderen Menschen. Was können die, was machen die, wie entwickeln die sich weiter und dann eben auch in Kontakt bleiben über die Zeit. Zunächst mal aus einem echten Interesse auch an den Menschen und an dem, was sie tun. Was sich dann aber später irgendwann natürlich auszahlt, wenn man dann einfach auch ein breites Netzwerk an unterschiedlichen Menschen hat, auf die man dann nochmal wieder zurückkommen kann.
Ich war ja immer froh, dass ich Personalleiterin war und die Leute immer fragen durfte, was haben sie denn bisher so gemacht? Weil ich auch immer so neugierig war und dachte, ich finde das total spannend. Ja. Also von daher war es auch, glaube ich, immer so tatsächlich die Neugier, was kann man eigentlich alles machen? Aber ganz viele Menschen sind ja sehr zurückhaltend und trauen sich nicht, andere zu fragen. Obwohl tatsächlich ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass Menschen gerne helfen.
Ja.
Also was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube erstmal, diese Skrupel sind in den allermeisten Fällen völlig unberechtigt, wie du sagst. Ne? Also Studien sagen, und wir kennen das von uns ja auch, wir helfen gerne. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon die Fälle, die kenne ich und die kennst du bestimmt auch, wo jemand die ganze Zeit was von einem will. Ne? Und diese Menschen, die nerven. Und das sind natürlich auch die Beispiele, die man dann in dem Moment im Kopf hat und sich denkt, so möchte ich nicht sein. Ne? Ich möchte nicht jemand sein, der ständig jemanden um Gefallen bittet und jemandem auf die Nerven geht. Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, ist das Netzwerk so ein bisschen vielleicht wie so ein Bankkonto sich vorzustellen. Ne? Das ist ein Guthaben, was man hat, oder ist ein Kapital. Und da zahlt man ein, indem man Menschen hilft, indem man Menschen Gefallen tut. Und auf der anderen Seite kann man auch abheben. Ja. Und das Spannende ist, das muss ja nicht exakt dieselbe Person sein, der man Gefallen getan hat. Und dann hat man das Gefühl, ich bin der oder die ist mir jetzt verpflichtet und jetzt muss die mir das irgendwie zurückzahlen. Sondern das funktioniert als Ganzes, weil ich glaube, dass Menschen das schon spüren, ob man jemand ist, der immer nur um Gefallen bittet oder ob man jemand ist, der grundsätzlich auch immer hilfsbereit ist und das auch immer wieder zurückgeben würde. Und die Amerikaner haben so einen schönen Begriff dafür, die nennen das Pay-Forward-Kultur. Und deshalb ist Netzwerken auch viel ausgeprägter in den USA, weil das so im Mindset drin ist, zu sagen, ich zahle etwas ein, pay forward. Also ich zahle was ein in mein Netzwerk, ich gebe etwas und das wird irgendwann in der Zukunft wieder von irgendwo zurückkommen. Da bin ich total überzeugt. Und deshalb ist diese Hilfsbereitschaft auch so stark. Und diese Überzeugung, finde ich, die hilft auch, mit seinem Netzwerk umzugehen. Wenn ich jetzt sozusagen jemandem aus meinem Netzwerk um etwas bitte, wird das bestimmt auch zu der Person irgendwie wieder zurückkommen.
Ja. Und was ich noch spannend finde, ist, dass ganz viele Leute ja denken, ich habe gar nichts, was ich geben kann und sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass sie entweder Kontakte oder irgendwie einmal über die Straße helfen. Ja, also das sind ja also wirklich Sachen, das muss ja kein Rocket Science jedes Mal sein, sondern einfach mal auch mit Kleinigkeiten und sich darüber bewusst zu sein, wo kann ich denn eigentlich weiterhelfen, hilft, glaube ich, da auch nochmal.
Absolut. Und dann, also wir reden ja über das Thema Karriere und Jobsuche. Ich glaube, es hilft auch nochmal, sich ganz rational bewusst zu machen, dass fast 40% aller Jobs über Kontakte, über das Netzwerk vergeben werden. Also das ist die Statistik, wie faktisch Jobs besetzt werden. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde es eigentlich gut, weil wenn jemand jemandem empfiehlt, heißt es ja in der Regel auch schon, dass es irgendwie einen kulturellen Fit gibt, dass jemand auch persönlich vielleicht reinpasst. Insofern, es ersetzt ja nicht den Recruiting-Prozess. Ich finde es tatsächlich gut. Und das sich bewusst zu machen, dass das aber gar nicht unbedingt über das direkte Netzwerk passiert. Also da gibt es eine ganz, ganz spannende Studie von LinkedIn, die nachgewiesen haben, dass es die sogenannten Weak Ties sind, die häufig dazu führen. Also so die Kontakte zweiten Grades, die dann zu einer Jobbesetzung führen. Und deshalb ist es tatsächlich auch ganz wichtig, wenn man auf der Suche ist, das ganz breit zu streuen, weil es sind dann ja häufig so ein bisschen so die Zufälle, wo man sagt, also Menschen dann so erzählen, so, da war so ein Riesenzufall. Und ich habe so eine ganz tolle Anekdote aus unserer Arbeit. Da war eine Kandidatin bei uns, die war auf Jobsuche, also hatte unfreiwillig ihren Job verloren, war auf Jobsuche und hat ihrer Physiotherapeutin erzählt, dass sie auf Jobsuche ist. Ja, super. Und die Physiotherapeutin hatte eine andere Patientin, die gerade jemanden gesucht hat. Und die hat die beiden dann zusammengebracht.
Sehr
und
cool.
Das war ein Match. Und das ist einfach so eine tolle Geschichte, weil... Ja. Das ist nichts, was man jetzt so formell unter Netzwerken normalerweise eigentlich verstehen würde, sondern es ist einfach, dass man jemandem von sich erzählt hat und diese Person gedacht hat, wow, da kann ich vielleicht helfen und zwei Menschen zusammenbringen. Und das ist auch Netzwerken.
Super, genau. Und wichtig dafür ist halt immer zu wissen, was will ich? Weil wenn die jetzt nicht genau sagt, was sie sucht, dann kann halt auch keiner darauf einsteigen und sagen, ja, ich habe da neulich irgendwen, der sucht irgendwie einen Job, aber ich weiß auch nicht wofür. Also ne, das hilft dann keinem weiter, sondern wirklich zu sagen, Mensch, habe ich doch gerade gehört, genau diese Position sucht jemand. Und je klarer ich dann bin und weiß, was ich will, desto einfacher. Und das ist ja auch das, was Restart den Menschen anbietet, tatsächlich erstmal klar zu werden, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, um dann tatsächlich auch den nächsten Schritt zu machen und mit den richtigen Schlagworten dann eben auch bei LinkedIn gefunden zu werden.
Absolut.
Sabrina, jetzt haben wir die ganze Zeit über Restart Career gesprochen. Was macht Restart Career denn?
Wir helfen Menschen, die unfreiwillig ihren Job verloren haben, sich neu zu orientieren und machen das tatsächlich sehr anders als so das Gängige, was unter dem Namen Outplacement läuft. Wir nennen es auch viel lieber New Placement, weil darum geht's ja, was Neues
zu
finden. Und machen das mit einem Mix aus digital und persönlich. Es gibt sehr umfangreiche digitale Unterstützung in Form von Ratgebern, Checklisten, Tools und gleichzeitig tolle persönliche Unterstützung, unter anderem mit dir, Tanja, als Coach. Sind ganz froh,
heute
dass du dabei bist.
Heute extra in gelb, Restart.
Genau. Genau, und das, ja, das ist das, was wir hauptsächlich machen. Wir begleiten bis zu 12 Monate, unterstützen aber auch in dem Kontext Unternehmen, die sich von Mitarbeitenden trennen müssen, um einfach sicherzustellen, das haben wir ja auch besprochen, wie man das wirklich gut machen kann. Machen zum Beispiel Trainings für Trennungsgespräche, unterstützen auch Freiwilligenprogramme mit Perspektivenberatung.
Boah, so wichtig. Also ich weiß, vor meinem ersten Sozialplan habe ich auch gelernt, wie man Trennungsgespräche macht. Das macht echt einen Unterschied. Also ne, einfach vom Setting her, ja. Es ist ein Kündigungsgespräch, ist nicht einfach mal so schnell, mach doch mal nebenbei, sondern ja. Das ist schon was, wo man sich darauf vorbereiten muss. Und jeder reagiert tatsächlich anders, wenn man dann in den Kündigungsgesprächen ist.
Absolut.
Jetzt ist du hast ja mit Restart angefangen, als es darum ging, wenn Unternehmen größere Gruppen an Menschen sich trennen muss, ne? Also Trennungsmanagement in großen Unternehmen, und zwar in einer Art und Weise, wo es wertschätzend ist und wo Mitarbeiter auch das Gefühl haben, man kümmert sich um sie. Was würdest du sagen, ist bei Trennungsmanagement wichtig und wie unterstützt Restart dabei?
Ja, also letztendlich, wir sind jetzt Gespräch gestartet mit Veränderungen, und letztendlich ist das ja für Menschen eine krasse Veränderung, ne? Also wenn jemand gesagt bekommt, es wird deinen Job, deine Rolle nicht mehr geben, wir müssen uns von dir trennen, ist das erstmal ein Schock und ist etwas, was eine ganz extreme Veränderungskurve wirft. Und die Change Curve kennen ja sicherlich die meisten. So, die startet ja erstmal damit, dass man in so einer Verneinungsschleife landet. Ne? Erstmal sagt, das kann doch gar nicht sein, das kann doch mich nicht treffen, oder das war doch bestimmt gar nicht so gemeint. Und dass man dann in so einem Widerstand landet. Ne? Und jetzt wissen wir aber ja auch, was kann man tun als Führungskraft oder sagen HR-Verantwortliche, um so eine Veränderung auch zu unterstützen. Und das sind einfach so verschiedene Faktoren. Das eine ist das Thema wirklich Klarheit, Transparenz, wirklich, also das fängt im Trennungsgespräch eben damit an, wirklich auch das nicht zu beschönigen, ne? Ganz klar zu sein. Wir reden jetzt hier über eine Trennung. Es gibt immer wieder auch Geschichten von Menschen, die aus einem Trennungsgespräch rausgehen und verstanden haben, sie kriegen eine Beförderung, ne?
Ja.
Einfach, weil es so verklausuliert wurde, weil es natürlich Menschen, die sowas machen müssen, unfassbar schwer fällt.
Ja.
Und das ist eben etwas, da wirklich klar zu sein. Das zweite ist, auch eine Wertschätzung zu geben. Und das hat so verschiedene Facetten, die Wertschätzung. Das heißt einmal wirklich auch Dank auszusprechen. Und das zu trennen und zu sagen, wir sind dankbar für die vielen Jahre oder die Zeit oder das, was du hier getan hast. Wir sind jetzt aber in der Situation, wo wir uns trennen müssen. Und das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen, aber diesen Dank auch nicht wegzulassen. Viele Menschen haben das Gefühl, sie haben wirklich jahrelang alles gegeben für das Unternehmen, und dann werden die einfach so rausgekegelt, ne? Und es gibt wirklich sozusagen gar keine Dankbarkeit mehr für das, was sie geleistet haben. Und das führt natürlich zu einer Verbitterung und zu einem Widerstand.
So, und ja, auch nicht nur bei denen, die rausgehen, sondern auch bei denen, die bleiben. Also ganz häufig wird das ja auch von Personalern tatsächlich unterschätzt, ne? Dass das, was mit denen, die gehen müssen über Sozialplan oder wie auch immer, tatsächlich was macht mit denen, die auch bleiben.
Ja.
Weil sie immer Angst haben, also sie könnten ja die Nächsten sein. Das geht ihnen dann auch so.
Ja, genau. Also da gibt's ja das, also nennt sich Survivor Syndrome, dass eben die Menschen, die da bleiben, ein Stück weit sich schuldig fühlen, weil es sie nicht getroffen hat, gleichzeitig aber auch das Vertrauen ins Management verloren haben und dann auch in den aktiven oder passiven Widerstand gehen oder sich zumindest nicht mehr engagieren. Absolut. Und da wirklich einen guten Abschied auch zu haben, gerade wenn es eine größere Trennungswelle ist, da auch wirklich nochmal auch vielleicht ganz öffentlich Danke zu sagen und die Menschen, die gehen müssen, zu verabschieden, es ist ja wie ein Trauerprozess, ne? Das kann dann eben wirklich auch nochmal ein guter Schlusspunkt in so einem Trauerprozess sein, dass man dann wieder nach vorne schauen kann.
Ja, genau. Und die meisten,
Entschuldigung. Du warst doch bei dem Gedanken.
Ja, also ich habe es gerade über den meisten sehen ja dann auch Kündigung als total. Sie sind jetzt der Loser, ne? Also ganz viele, die dann arbeitssuchend sind, rutschen ja dann auch in diese Falle, dass sie sagen, oh Gott, das kann ich jetzt irgendwie gar keinem sagen. Das ist total peinlich, weil nur Loser haben keinen Job. Und das ist halt einfach auch nicht so, sondern also als Personaler, wenn man da nicht schon ein paar Sozialpläne gemacht hat und war man noch nicht so lange im Job. Also ich habe wirklich viele Sozialpläne gemacht und das kann man durchaus auch mal in Lebenslauf reinschreiben, betriebsbedingte Kündigung. Dann weiß man auch, warum die Leute immer wieder gewechselt haben. Das passiert halt teilweise wirklich öfter. Ja, also.
Aber ja, absolut. Und diese, genau, und diese Selbstzweifel sind ja auch kein guter Startpunkt fürs Netzwerken. Ja. Ne? Also wenn ich dann aus lauter Scham und Selbstzweifel es niemandem erzähle, dann kann ich natürlich auch auf dieses Netzwerk und diese Zufälle nicht zugreifen. Ja. Genau, und genau an der Stelle hilft der dritte Faktor, das ist so aus der Psychologie auch so das Thema Autonomie. Also inwiefern wird mir das jetzt einfach vor die Nase gesetzt oder kann ich das irgendwie auch selber mitgestalten? Das ist ein Grund, warum Freiwilligenprogramme auch in so einem Fall, wenn es irgendwie möglich ist, eine sehr, sehr gute Alternative sind zu betriebsbedingten Kündigungen, weil Menschen in diesem Prozess die Möglichkeit bekommen, ein Stück weit mitzuentscheiden, ob sie das Unternehmen verlassen und einen Aufhebungsvertrag annehmen oder nicht. Und das ist emotional ein ganz anderer Startpunkt für so eine Trennung, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es ein Stück weit selber entschieden.
Ja.
Und das letzte Thema, das ist das, was wir dann ja auch am stärksten unterstützen, ist das Thema Unterstützung bei der Neuorientierung. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Signal, sowohl an die, die gehen, als auch an die, die, dass man Verantwortung übernimmt und möchte eben, dass die Menschen auch in ihrem Karriereübergang sich gut aufstellen können und bestmöglich den nächsten Schritt gehen können. Ja. Und das ist etwas, was auch in dieser Veränderungskurve dann hilft, Menschen da durch dieses Tal auch durchzubringen, indem man dann Perspektiven aufzeigt und sie ins Handeln kommen und sehen, es gibt Chancen, ich bekomme eine Unterstützung, wie ich da rangehen kann, sich auf ihre Stärken besinnen, sehen, ich habe ganz viel anzubieten am Arbeitsmarkt und dann eben so auch die ersten Schritte wieder in Richtung positiver Emotionen und Perspektive gehen können.
Also, weil es ist ja auch ganz häufig so, wenn ich mit Coaches spreche, dann haben die noch so eine die haben wirklich teilweise noch so einen Hass auf den ehemaligen Arbeitgeber. So kannst du die gar nicht in ein Vorstandsgespräch gehen lassen, weil da würde ich als Ex-Personaler würde ich irgendwie sagen, so, boah, da hängt noch ganz schön viel fest. Da muss erstmal so dieser Groll raus, weil du hast das Gefühl, dir strahlt so diese Negativität total aus allen Poren. Und so willst du niemanden einstellen. Das heißt, es ist echt wichtig, das abzuschließen und dann zu sagen, okay, ne, Strich runter, auch wenn es schwer war, aber eben diesen Prozess durchzugehen und zu sagen, so, und jetzt gucken wir mal, wo ist das Licht am Ende des Tunnels und wie fange ich dann da nochmal neu an und sag, Mensch, ne, super, ich mache jetzt endlich mal das, worauf ich eigentlich schon immer Lust hatte und jetzt gucken wir mal, wie könnte sowas denn tatsächlich aussehen, als immer nur auf den alten Arbeitgeber zu schimpfen und zu sagen, wie unfair das alles war. Bringt dich im Forschungsgespräch, dann halt auch überhaupt nicht weiter.
Absolut. Deshalb ist es auch so wichtig, nicht zu aktionistisch sofort loszurennen. Das ist was wir intensiv uns auch angeguckt haben. Was passiert da? Also das ist ein ganz häufiges Muster. Also es gibt so zwei verschiedene Muster. Das eine ist, dass Menschen in so einer Schockstarre, in so eine komplette Lethargie verfallen. Und das andere ist so das Flucht nach vorne Muster. Menschen, die dann aus lauter Verunsicherung in einen kompletten Aktionismus starten und direkt nach der Trennung anfangen, die ersten Bewerbungen loszuschicken, Headhunter zu kontaktieren und so weiter. Und das ist ein großes Risiko, weil letztendlich, auch wenn der Arbeitsmarkt gerade vielleicht schwieriger wird, ist das größte Risiko nicht, keinen Job zu finden, sondern im Falschen zu landen.
Ja, da habt ihr ja auch nochmal eine Studie gemacht.
Ja, genau. Also wir nennen das Rebound-Jobs. Wir haben uns tatsächlich da 8000 LinkedIn-Profile angeschaut und geguckt, wie Menschen ihren Job wechseln und haben Profile identifiziert von Menschen, die länger als 10 Jahre im Job waren und die sind eben loyal sind, auch wenn die den Job wechseln, im Folgejob wieder loyal, also 78% bleiben länger als 2 Jahre auch wieder im Folgejob. Wenn die aber im Rahmen von einer Restrukturierung das Unternehmen verlassen haben, sind das plötzlich nur noch 50%, die länger als 2 Jahre bleiben. Und 22% gehen schon nach einem Jahr wieder. Und das ist genau dieses Phänomen, dass Menschen da aus lauter Verunsicherung und Panik heraus einfach dann den erstbesten Strohhalm greifen und sich zu wenig Gedanken machen, passt es jetzt eigentlich wirklich zu mir? Sich vielleicht auch das Unternehmen zu wenig angucken, dann passt die Kultur nicht. Oder dem Unternehmen geht's auch schon irgendwie schlecht und es steht die nächste Restrukturierung an. Das gibt's. Und dann spiralt sich manchmal auch die Karriere in so einen Bereich, wo man immer weniger Optionen hat, weil man vielleicht das zweite oder dritte Mal nach kurzer Zeit auch unfreiwillig gehen musste.
Ja.
Und deshalb ist es eben so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, wirklich emotional gut abzuschließen und wirklich mit einer Zuversicht, Gelassenheit nach vorne zu gucken, offen zu sein und gleichzeitig auch eben sich auch da in einem guten Sparring unterstützen zu lassen, was eigentlich wirklich die richtigen Schritte und die richtige Richtung und Optionen sind.
Ja, also die meisten machen das ja auch nicht so häufig, ne? Also man bewirbt sich ja, also ich habe viele Coaches, die haben sich 20 Jahre nicht beworben und sagen so, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und dann so, und deshalb ist, glaube ich, diese Panik, und eine Coachie sagte mal, was ist eigentlich hinter dem schwarzen Loch, wenn man seine Bewerbung verschickt hat? Also man hört nie wieder was oder man hört nach 3 Monaten was auf die falsche Stelle und so weiter. Also da haben wir ja irgendwie auch echt viele HRler, wo ich sage, oh Gott, ich muss mich fremdschämen, weil die Prozesse einfach echt noch so schlecht sind. Ja. Und von daher ist es ja auch nichts, was irgendwie total leicht ist, weil man es nicht so häufig macht. Und ich glaube, da ist es einfach total wichtig, wirklich auch mal die Hand zu nehmen, die man nutzen kann, um begleitet zu werden und zu sagen, ich mache es mir echt einfacher und ich nehme die Abkürzung.
Ja.
Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich, du bist ja noch nicht so alt, aber deinem jüngeren Ich einen Tipp mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
Wahrscheinlich wäre es am ehesten, auf mein Bauchgefühl zu hören und an mich zu glauben. Also dieses, natürlich hat auch mich immer mal wieder das Imposter-Syndrome ereilt. Oder bin ja eher so der
typische
Overachiever. So, und dieses Muster, wenn irgendwas nicht passt, eher mal an sich selbst zu zweifeln als an anderen oder dem Umfeld. Und da würde ich mir wahrscheinlich den Tipp geben, erstmal eher davon auszugehen, dass irgendwas anderes verkehrt ist als ich selbst, und an mich zu glauben und an mein Bauchgefühl zu glauben. Und ich glaube, vielleicht hätte ich in der Vergangenheit da hier und da doch auch konsequenter auch immer schon sagen können, nee, das, ich gehe meinen Weg, und das habe ich schon gemacht, aber manchmal hat es dann doch ein bisschen gedauert und ein paar Schmerzen gekostet, weil ich immer erstmal mich selbst hinterfragt habe.
Ja. Und ich glaube, selbst das auch ist auch ein Schritt, einfach nochmal nachzudenken, wie war das eigentlich? Also wann habe ich eigentlich gewusst, das ist irgendwie nicht das Richtige, und warum habe ich nicht drauf gehört? Und es ist ja auch so, dass ganz viele Menschen tatsächlich eher im Kopf unterwegs sind als im Bauch, und die Verbindung zwischen Bauch und Kopf können auch viele nicht. Und wenn man sie fragt, so, ne, was sagt denn der Bauch dazu? Moment, der Bauch, wieso der Bauch? Ja, und da auch dann wirklich nochmal hinzuhören und zu sagen, okay, mein Kopf sagt das, gibt ja das schöne Züricher Ressourcenmodell. Wenn ich im Kopf weiß, das ist von einer 0 bis 10 auf einer 10, aber mein Bauch sagt auf einer 0 bis 10 maximal bei 3, dann werde ich es nicht schaffen. Das heißt also, ich muss auch da viel höher kommen. Und da einfach mal hinzuhören und zu merken, ah, guck mal, ne, ich weiß nicht, ob das was ist, was man irgendwie so im Alter erst merkt. Wahrscheinlich, weil man dann die viele Entscheidungen rückblickend vielleicht nochmal anschaut. Aber kann ich nur bestätigen, ich habe auch gedacht, viele Sachen wusste ich vom Bauch her und habe es dann trotzdem nicht so gemacht. Also da echt mal hinzuhören, finde ich jetzt auch nochmal ein super Tipp. Wenn du einen Metapher hättest für Veränderung, was wäre das?
Da würde ich zurückkommen nochmal zu den Bienen.
Ja.
Hast du den Honig erwähnt? Genau. Also ich schaue hier aus meinem Homeoffice-Fenster auf meine Bienenstöcke, und ich finde, Bienen sind ja totale Veränderungskünstler. Das ist vielleicht vielen nicht so bewusst, aber die Bienen machen ja in ihrem Leben diverse Quereinstiege. Also wenn die schlüpfen, dann starten die ja erstmal als Putzbiene und machen ihre Zelle sauber, wo sie rausgeschlüpft sind. Dann irgendwann wachsen den Bienen so Milchdrüsen, und dann fangen sie an, eben die Larven zu füttern und werden Ammenbienen. Und dann nochmal so ein bisschen weiter, fliegen sie dann raus und werden Sammelbiene und sammeln Nektar. Und wenn sie dann schon so eigentlich fast in Rente gehen, dann werden sie Wächterbiene und schwirren so vorm Stock rum und passen auf, dass da keine Wespe reinkommt und den Honig klaut.
Nein.
Und das finde ich eigentlich total spannend. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher die Bienen wissen, dass es jetzt Zeit ist für einen Jobwechsel. Also es gibt ganz viel faszinierende Dinge, die auch noch gar nicht so richtig erforscht sind. Aber ich finde es so spannend, das ist ja völlig selbstverständlich in diesem leider nur ungefähr 40-tägigen Leben einer Biene, so viele verschiedene Rollen gibt, und die ja so ein bisschen dann, wenn sie irgendwann vom Stock da erschöpft irgendwie runterfallen, weil sie mit einer Wespe gekämpft haben sie so ein ganz erfülltes Leben gehabt, ne? Und irgendwie
Wahnsinn.
So alle Facetten mal gemacht und ganz viel beigetragen, ne? So in unterschiedlichen Rollen, was sie jeweils konnten. Und ich finde das eigentlich so eine schöne Metapher. Wir glauben ja immer, man muss irgendwie, man hat irgendeine Ausbildung. Das ist ja auch schon so ein komisches Wort, ne? Man ist so ausgebildet, fertig gebildet, was ja Quatsch ist, und macht dann so sein Leben lang irgendwie diesen Job. Und ich finde das total ein Quatsch. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt in jeder Lebensphase auch unterschiedliche Dinge, die gut und passend sein können. Und da den Mut zu haben, das auch als selbstverständlich anzusehen, dass das so ist, finde ich total wichtig.
Super. Sehr schön. Habe ich auch nochmal was über Bienen gelernt. Liebe Sabrina, ich danke dir von Herzen. Es war wie immer total klasse, mit dir in den Austausch zu gehen. Wer zu dem Thema Ikigai noch was wissen möchte, nämlich was kann ich eigentlich gut, was braucht der Markt, wofür werde ich bezahlt und was braucht die Welt, dazu haben wir am Donnerstag, den 11. September um 10.30 Uhr, treffen uns auf der Zukunft Personal. Ich freue mich schon. Du bist, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag da. Also wer zum Thema Ikigai tiefer eintauchen möchte, lässt es einfach uns gerne wissen, weil wir haben natürlich auch noch Karten, die wir weitergeben können für die Zukunft Personal. Ich liebe es immer, das ist immer wie so ein Klassentreffen für mich, weil ich dann natürlich schon seit Jahrzehnten jedes Jahr hingehe. Herzlichen Dank, liebe Sabrina.
Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Genau, und ich freue mich, viele auf der Zukunft Personal zu treffen.
Schön, dass Sie bis hierher dabei waren und gelauscht haben. Und ich hoffe, Sie hatten schon ein paar Impulse, wo Sie vielleicht einfach mal überlegen können, was ist denn jetzt so für mich der nächste Schritt? Wenn Sie sagen, ach nee, irgendwie komme ich nicht klar, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, buchen Sie sich gerne eine virtuelle Kaffeepause und wir schauen einfach mal, wo Sie gerade stehen und was für Sie tatsächlich der nächste richtige Schritt ist. Sie finden das ganz einfach in meinem Kalender und wir finden einen Termin. Je nachdem, wann Sie diese Episode hören, am 17. September habe ich ein Webinar zum Thema Karriere neu gedacht. Vielleicht auch für Sie interessant. Natürlich verlinken wir das unter dieser Episode und dann schauen wir mal, was ist für Sie tatsächlich der nächste Schritt. Ich freue mich auf Sie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Hurzig.